Ja, hallo liebe Zuschauer, hallo Gopal, herzlich willkommen zum Interview oder Gespräch. Hallo.
Hallo, Devaseto, grüß dich.
Gopal, wir haben uns ein Thema ausgesucht für unser Gespräch oder Interview. Und zwar, kann man spirituell ausgerichtet leben nur in einer Demokratie? Die erste Frage, also da kommen Begriffe vor, zwei Begriffe vor allen Dingen, eben spirituell leben und Demokratie. Vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, was wir darunter verstehen. Also spirituell zu leben, denke ich mir, kommt bei dir, hat bestimmt bei dir auch mit Heilung zu tun, oder? Oder Heilsein, oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, es ist, ist gar nicht so einfach. Also wenn wir sagen, spirituell leben, scheint es ja auch ein Leben zu geben, was nicht spirituell ist, ne? Also könnte man vielleicht sagen, eine Ausrichtung auf was, was man bewusst macht, um vielleicht irgendwas zu bewirken oder um sich anders zu fühlen. Also konkret kann ich sagen, oder man ich würde es reduzieren auf darauf, dass man das Ganze im Blick hat, dass man das Gute möchte und anstrebt und dass man in Dialog lebt und nicht in Auseinandersetzung, also nicht in den Dingen wie Angriff, Rückzug oder sich totstellen, also dass es wirklich zu einem Dialog kommt und auch sozusagen mit der Natur in Einklang ist, aber das betrifft eigentlich den ersten Teil. Auch das würde ich jetzt mal so als Grund oder kleinster gemeinsamer Nenner vielleicht von einem spirituellen Leben nennen. Also ja, Gemeinschaft, das Ganze im Blick halten und Bewusstwerdung. Ja.
Also der Gedanke, dass alles eins ist, dass es eigentlich keine Trennung gibt im Leben, dass alles ein Ganzes ist und dass eben nur unterschiedliche Formen erscheinen, ist das schon weiterführende Spiritualität oder gehört das dir für dich auch von Anfang an dazu?
Ja, das ist halt die Ebene von Konzepten. Also ich vermute mal, diese Ideen haben wir nur solange wir nicht erwacht sind, weil dann gibt's das nicht mehr in dem Sinne spirituell oder unspirituell. Dann ist es nur noch eine Idee, die an sich keine Realität hat. Aber also ich bin nicht erwacht. Ich kann jetzt auch, ich bin an dem Punkt, wo das für mich auch ein Konzept ist, wo ich versuche, so zu leben. Und also das ist auf jeden Fall einer der Gedanken, die dazugehört, dass alles eins ist und wir nicht isoliert und unser Ding machen können oder nur an uns denken können. Genauso wenig können wir aber auch nicht uns ausblenden und nur an das andere denken, dann ist es, führt das auch wieder nirgendwo hin. Also zu dem Ganzen gehöre ich ja auch dazu. Ja, und aber das ist die Ebene von Konzepten. Auch Spiritualität ist letztlich nur ein Konzept. Das ist nicht die Wahrheit aus meiner Sicht, weil die Wahrheit ist das, was da ist jetzt, ne? Ohne Konzept, ohne Zeit, ja. Also so würde ich es vielleicht ausdrücken.
Okay, und Natur hast du schon erwähnt, also das bezieht sich aber mehr auf Umwelt. Würdest du sagen, die eigene wahre Natur wird es ja auch schon genannt, also was wir selber sind, dass das zu leben irgendwie auch dazu gehört oder wenigstens zu versuchen, das zu leben, gehört das auch zu einem, was man eben so spirituell ausgerichteten Leben dazu zählen könnte?
Ja, das lebt ja sowieso im Prinzip die ganze Zeit, aber es ist wahrscheinlich schwierig, das zu einem Konzept zu machen, weil dann ist es ja der Kopf, dann ist es der Verstand und das ist es ja dann wieder nicht, ne? Also das passiert ja eigentlich, wenn der Verstand nicht mehr, wenn die Identifizierung im Wesentlichen mit dem Verstand nicht mehr da ist und auch nicht mit den Gefühlen, mit den Körperempfindungen, ja, wenn das alles gelöst ist, dann ist nichts mehr, was da irgendwie irgendwas will oder steuert oder irgendwo hin will, dann kann sich das Leben oder das spirituelle Leben, was dann ja dann kein Etikett mehr hat, dann entfalten, dann wird das in jedem Fall zu was Gutem führen. oder zu was Heilsamem. Ja. Es ist halt ein bisschen schwierig jetzt, ne? Weil solange das nicht da ist, solange wir nicht frei davon sind, leben wir ja zwangsläufig in der Identifizierung und brauchen diese Konzepte und diese Pfade und Wege und Strukturen. Die sind es aber nicht, ja. Aber wir haben nichts anderes, ja. Wir können jetzt nicht sagen, es ist schwer auszuformulieren, ne?
Also, ich würde eigentlich nicht sagen, okay, selbst im identifizierten Zustand ist da doch eine Ahnung irgendwie vom Ganzen und jeder erlebt doch, glaube ich, meine ich, Momente, wo er sich unverschmelzen da ist mit allem oder also irgendwie so eine Ahnung oder Erinnerung, von mir ist auch Vorstellung, die ist irgendwie da und ich finde, wenn man denen Aufmerksamkeit gibt, das verändert schon das ganze Leben. Also, weil man irgendwie ein anderes Gefühl bekommt für die anderen Menschen, anderen dann in Anführungsstrichen, weil wenn ich spüre, dass wir verbunden sind, dass wir eins sind, dann kann ich irgendwie dem anderen nicht mehr schaden wollen.
Ja, ich vermute halt, dass diese Momente dann entstehen, wenn halt alle Konzepte gerade eben halt nicht aktiv sind, ne? Dass es dann Umstände gab, wo dieses Konzeptionalisieren zur Ruhe gekommen ist und dann erleben wir sowas, vermute ich. Und dann kommt halt das System hinterher und versucht ein Konstrukt draus zu machen oder einen Weg oder einen Pfad. Und ja, also muss auch so sein. Also geht gar nicht anders wahrscheinlich.
Ja, also das im Kopf von mir aus nur als Konzept klar zu haben, finde ich, das relaxt aber irgendwie schon, ne? Also erlebe ich so. Also zum Beispiel, dass wir alle eins sind und dass da eigentlich keine Trennung ist, keine wirkliche, nur eine äußere in den Formen, das bewirkt bei mir ein starkes Relaxen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Na, das kann alle möglichen Gründe haben, warum das jetzt zu einer Entspannung führt. Aber ja, es ist halt trotzdem eine Idee, ne? Und die Idee ist es ja nicht. Also selbst diese Vorstellung ist letztlich ein Hindernis. Das ist immer noch ein Hindernis, auch wenn es hilfreich ist, ja. Und auch wenn es vielleicht eine Zeit lang notwendig ist, aber es ist immer noch ein Hindernis, weil das muss alles, wie soll ich sagen, das Konzepte oder Spiritualität ist aus meiner Sicht ein bestimmtes Stadium in der Bewusstseinsentfaltung. Also wenn wir aus diesem völligen komatösen Zustand, Kampf und Flucht, aus der Tierzeit, Evolution, jetzt langsam das Bewusstsein sich entfaltet, dann kommt ab einem bestimmten Punkt, kommen diese Konzepte, diese Ideen. Das ist aber meiner Ansicht nach einfach eine Begleiterscheinung dieses langsam aufwachenden Bewusstseins. Und das wächst einfach, oder, ja gut, das wächst ja eigentlich auch nicht, aber das wird sich seiner selbst immer mehr bewusst. Und parallel dazu laufen diese Konzepte und ab einem bestimmten Grad sind wir jenseits davon. Oder dann ist klar, das brauchen wir auch nicht mehr, ne?
Ja,
Und
aber die
in dieser
Konzepte können
Zwischenphase
es nicht
sind wir
aufhalten,
jetzt
ne?
anscheinend.
Ja, die Konzepte können es auch nicht aufhalten. Also es sind eigentlich, in meinen Augen sind es nicht selber die Konzepte, sondern das Anhaften daran, ne?
Ja.
Also, ja, aber okay, spirituell leben, jetzt Demokratie, ist eben auch, was verstehst du zum Beispiel unter Demokratie beziehungsweise in einer Demokratie zu leben?
Ja gut, damit habe ich mich nicht so wirklich beschäftigt, aber was ich jetzt so spontan hervorholen kann, ist die Idee, dass irgendwie alle mitwirken, dass es irgendwie gerecht ist, dass es keinen Machtmissbrauch gibt, aber halt vor allem aber auch, dass es eine Bevölkerung gibt, die sich beteiligen muss. Also ich glaube, sowas wie Demokratie mit einer passiv konsumierenden Bevölkerung, die gibt es wahrscheinlich auch nicht. Also das muss irgendwie. Ja, diese Pole, die müssen irgendwie so auf eine Ebene kommen, ja, dass alle an dem Ganzen mitwirken, alle ein Mitspracherecht haben und dann gemeinsam oder nach Mehrheit Entscheidungen fällen. Und ja, dann haben wir so Sachen wie Gewaltenteilung, wie Wahlen, ja, und so weiter, was dann dazugehört. Aber der Punkt für mich ist, dass alle beteiligt sind und dass es eben kein Machtmissbrauch gibt, aber wie gesagt auch keine Passivität in der Bevölkerung.
Die Passivität, von der du jetzt sprichst, ist die nicht schon ein Ergebnis davon, dass keine wirkliche Demokratie jetzt von den Gesetzen her und den Möglichkeiten da ist? Also wenn zum Beispiel, wenn es Volksentscheide gibt und die Leute wirklich das Gefühl haben, ich kann jetzt mitentscheiden, was passiert, und zwar ohne jetzt große Einschränkungen. Also ich meine, es gibt ja Länder, da gibt es Volksentscheid. Aber da sind ganz hohe Hürden für dann reingebaut, zum Beispiel, dass so und so viel Prozent entscheiden müssen, sonst gilt das nicht, und dass vorher unheimlich viele Unterschriften gesammelt werden müssen und so. Also man kann Volksentscheid und Volksentscheid, da kommt es dann noch sehr aufs Kleingedruckte, sage ich jetzt mal an. Aber wenn das ist, glaubst du nicht auch, dass sich dann die Leute viel mehr dafür interessieren würden? Die Leute haben jetzt ein Leben lang die Erfahrung, ich gebe meine Stimme ab, und nachher passiert ja doch was ganz anderes, als was, dass die Leute eben vorher versprochen haben, die Politiker. Also, dass sie da dann irgendwie das Interesse verlieren, ist ja eigentlich verständlich, ne?
Nee, nee, das ist absolut nicht der Fall, was du jetzt beschrieben hast. Das hat damit gar nichts zu tun. Diese Passivität und der Machtmissbrauch, das sind zwei Pole in der Gesellschaft, die im Wesentlichen durch Entwicklungstrauma in den Menschen entstehen. Diese Passivität, von der ich jetzt gesprochen habe, die wäre nicht da, egal welche Umstände da sind. Die Menschen würden also in jedem Fall immer irgendeinen Weg finden oder irgendwas gestalten oder irgendwie aktiv werden, selbst wenn sie von außen total sozusagen mit äußerer Macht versucht werden, stillgehalten, also sozusagen ausgebremst zu werden. Aber die Passivität, um die es hier geht, das ist was, was sozusagen im Bindungskontext als Kind ursprünglich angelegt wurde. Und da bilden sich eben, wie gesagt, diese zwei Pole raus. Der eine Teil nimmt sich raus und geht in die Passivität und der andere macht wie so eine Gegenbewegung in einer übermäßigen Anstrengung und übt Macht aus. Das ist jetzt ganz, ganz pauschalisiert gesagt. Und diese zwei Kräfte haben wir dann in der Gesellschaft, Politiker mit Machtmissbrauch und eine passive, scheinbar ohnmächtige Bevölkerung. Das hat aber letztlich nichts mit diesen äußeren Strukturen zu tun, ja. Und deswegen, das ist einfach wichtig, dass wir das sehen, dass das muss beides sozusagen in die Balance kommen. Und ich mache immer das Beispiel, es würde zum Beispiel gar nichts nützen, wenn wir jetzt die Führungsmannschaft austauschen würden. Wenn wir also als Gedankenexperiment, wenn wir das machen würden, wir würden diese Menschen, die Machtmissbrauch betreiben, die Schaden anrichten, wir nehmen die weg. Und das würde die Passivität nicht ändern. Das würde die Energie, die hier gehalten ist in dem Großteil der Bevölkerung, würde das nicht freilegen, sondern was dann passieren würde, wäre, es würden wieder früher oder später Machtfiguren, die Schaden anrichten, erscheinen, weil der Teil der Bevölkerung das braucht. Das muss man wirklich wissen. Solange diese Dinge aktiv sind im Nervensystem, brauchen die Menschen einen Gegenpol von Machtmissbrauch. Auch wenn das jetzt merkwürdig erscheint, weil eigentlich will das keiner. Aber es ist wie eine Lücke, ja? Also die Politiker, die das machen, die füllen die Lücke von den Menschen, die nicht in ihre Kraft gehen wollen und nichts tun wollen. Die füllen das einfach aus. Und beides ist nicht echt. Also die Passivität und Ohnmacht der Bevölkerung ist auch nicht real, weil die Menschen sind ja erwachsen, die können sich zusammenschließen. Und diese Übermacht und die in diesen einzelnen Figuren sich konzentriert, die ist auch nicht real, weil niemand ist so mächtig eigentlich, dass er ganze Völker einfach beherrschen kann und missbrauchen kann. Deswegen muss das in die Balance kommen. Ja, und wenn wir jetzt dahin gucken, dass das scheinbar an äußeren Dingen liegt, dann treffen wir den Kern nicht und das ist ja das, was seit Tausenden von Jahren im Prinzip passiert. Es gibt dann irgendwann Revolutionen, gibt es ein anderes System oder andere Menschen tauchen hin, aber vom Prinzip erleben wir seit Tausenden von Jahren immer dasselbe. Immer dasselbe, ja. immer die Aufspaltung in diese Pole. Da gibt es vielleicht mal eine Übergangsphase kurz und dann haben wir die Pole wieder. Und wir müssen daher die eigentliche Ursache adressieren.
Ja, und die eigentliche Ursache sind die Traumata.
Ja. Das ist ja das, was ich versuche, die Menschen in ihre Kraft zu bekommen, dass sie aufwachen als Erwachsene. Also die Masse der Bevölkerung ist nicht in einem Erwachsenenbewusstsein, auch wenn die sich dessen nicht bewusst sind, sondern das sind Systeme, die sozusagen immer noch auf kindlicher Beziehungsebene navigieren. Und das kann zum Beispiel heißen, ich kann nichts gestalten oder ich kann nichts machen am Ganzen, ich kann nicht mitwirken. Ja, und das ist der Punkt, das muss adressiert werden.
Aber würdest du nicht sagen, trotzdem wäre es gut in der Gesellschaft, so wie die Menschen jetzt sind, wenn Macht irgendwie eingeschränkt wird, also eingehegt wird, könnte man sagen. Also wenn es Regeln gibt, zum Beispiel, dass ein Amt auf 4 Jahre beschränkt wird oder dass der Besitz quasi eingeschränkt wird. Also dass jemand nur ein paar Millionen besitzen darf und nicht mehr, weil wer mehr Geld besitzt, der hat einfach mehr Macht. Für den müssen die anderen arbeiten. Er kann das Geld einsetzen, um Macht auszuüben. Also solange die Menschen so sind, wie sie sind, natürlich, wenn es irgendwie geht, Möglichkeiten bieten, dass sich das verändert oder in Gang setzen, aber gleichzeitig darauf pochen, dass Macht beschränkt wird.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich gut, aber es wird leider nicht letztlich helfen, weil das ist ja der Versuch, über äußere Strukturen Konstellation auszugleichen, ne? Und das kann immer nur temporär funktionieren. Also wenn wir das Beispiel jetzt mal nehmen wir an, wir wären in der Lage, das so umzusetzen. Also Machtbegrenzung zum Beispiel zeitlich, ne? Oder ne? Also wenn es da solche Dinge gäbe, dann wirken trotzdem die Pole in den Menschen so. Und das ist immer stärker als eure äußere Konstrukte. Und dann wird sich früher oder später das aufweichen. Und dann haben wir früher oder später die alte Situation. Aber auf jeden Fall trotzdem zusätzlich, wenn möglich, auf jeden Fall bin ich total dafür. Nur wir dürfen halt nicht die eigentliche Ursache, den eigentlichen Hebel, aus dem Blick verlieren, weil das ist das, was wir seit Tausenden von Jahren versuchen, über äußere Konstrukte, diese Dinge zu lösen. Und das, man muss sich ja vorstellen, nach der Nazi-Zeit hat man ja ganz viel Energie da reingesteckt, um eben das äußerlich so zu gestalten, dass das nie wieder passieren kann. Und was wir jetzt sehen, ist, dass dieses Konstrukt auch nicht hält. Ne? Es hält nicht wirklich. Und das hat damit zu tun, weil diese Kräfte, die in uns sind, auf der Beziehungsebene letztlich immer diese äußere Ebene auf eine Art überschreiben werden.
Okay. Du hast ja schon einiges quasi ins Leben gebracht, um diesen Prozess der Traumatisierung für eben viele Menschen zu beenden. Ja, kannst du mal beschreiben, was ist hilfreich?
Also es geht letztlich darum, dass wir alle wieder in einen ehrlichen Austausch kommen, weil diese Pole, die ich beschrieben habe, die basieren darauf, dass es keine Kommunikation gibt. Also Machtmissbrauch ist immer eine Kommunikationsverweigerung. Ja, also das heißt, der Schlüssel oder die Grundursache ist, dass die Menschen sich nicht austauschen und dadurch nicht ihr Trauma sozusagen aktualisieren können und dann in ihre Kraft kommen. Das ist der eigentliche Grund ganz unten. Und wenn wir das lösen wollen, dann müssen wir also gucken, wie können wir das machen, dass Menschen wieder in einen echten Kontakt kommen. Und echter Kontakt heißt halt nicht übers Wetter reden, sondern im Wesentlichen über Gefühle. Und zwar über Gefühle, die das Gegenüber auslöst und unsere Angstprojektion, das heißt die Gedanken über Dinge, die angeblich der andere macht oder die angeblich gefährlich für mich sind. Aber im Wesentlichen ist es dieser emotionale Austausch. Das ist das, was uns als Säugetiere ausmacht, die emotionale Verbindung. Das kann man jetzt auch wieder mit der Polyvagaltheorie begründen und so weiter. Aber das ist das, worum es geht. Und das machen wir nicht mehr. Wir machen das quasi fast nirgends mehr. Also nicht mal in Partnerschaften funktioniert das noch richtig. Das heißt, wir blenden das aus und das führt zu diesem ganzen Wahnsinn, den wir haben. Auch wenn wir dann Nachkommen haben, durch diese Blockade geben wir das dann weiter an die Nachkommen und so hält sich das aufrecht. Und das hält sich deswegen aufrecht, weil wir eben da nicht als Gesellschaft hingucken. Ja, und wenn wir aber anfangen, dorthin zu gucken, an die eigentliche Ursache, dann können wir schauen, wie bringen wir uns wieder zusammen. Und dafür habe ich ein paar Sachen entwickelt. Und das Einfachste, Direkteste, was ich immer sage, ist, frag den nächsten Menschen, den du triffst, wie fühlst du dich jetzt?
Okay.
Also das ist ein Schlüssel, ganz einfach, für jeden machbar. So viele Menschen wie möglich fragen, wie fühlst du dich jetzt? Weil das macht die ganze Matrix sofort kaputt und bringt uns in eine direkte Verbindung. Und noch interessanter ist das, wenn man zum Beispiel mit Machtfiguren zu tun hat, mit Behörden oder Polizei, wenn man sich sehr ohnmächtig fühlt, einfach mal das Gegenüber fragen, wie fühlen Sie sich jetzt gerade? Wie fühlt sich das jetzt gerade für Sie an? Das habe ich selber getestet, gibt es auch ein Video zu, ne, wo ich das in einem Zug gemacht habe, wo ein Schaffner oder eine Schaffnerin so richtig resolut auf mich zu ist und mir gesagt hat, ich soll die Maske hochziehen. Dann habe ich sie gefragt, wie fühlt sich das denn jetzt für sie an? Und in die Augen geschaut. Da ist die erstarrt, hat sich umgedreht, 180 Grad ist davon gesaust. Ja. Also das ist das wie eine Möglichkeit, eine ganz einfache Möglichkeit, in den direkten Kontakt zu kommen. Die nächste Ebene wäre ehrliches Mitteilen und lokale Gruppen, dass wir also mit Menschen, die uns nahestehen, lernen, wieder uns mitzuteilen. Dass wir sagen können, ich fühle mich so und so und so. Das sind jetzt gerade die und die Gefühle. In meinem Körper spüre ich jetzt das und das und das. Und in meinem Kopf sind die und die Gedanken. Das wäre, das wäre der Weg, um uns wieder zu verbinden. Und jeder, der es macht, der war, also das sind ja jetzt Tausende, vielleicht Zehntausende inzwischen Menschen, die das machen, die haben das alle erfahren, was das für eine gewaltige Transformation bringt. Ja. Und dann kommt die Kraft und das Erwachsenenbewusstsein und dann kann man eben nicht mehr so gut regiert und ausgebeutet werden. Und jetzt für meine Arbeit habe ich halt noch Floating entwickelt, also ein Traumatherapieverfahren, was man in Gruppen anwendet, was jetzt sehr effizient ist und was aber ein Therapeut braucht, um Menschen in Verbindung zu bringen. Das ist nochmal ein bisschen effizienter, also nicht ein bisschen, das ist sehr viel effizienter als ehrliches Mitteilen, aber es braucht halt einen Therapeuten. Und der Schlüssel einfach für mich ist dieses Selbsthilfenetzwerk mit den lokalen Gruppen, wo eben das ehrliche Mitteilen geübt wird. Und da braucht es keinen Therapeut für. Ja, und die Auswirkungen sind jetzt schon zu sehen und zu spüren auch. Und das ist für mich der Schlüssel. Das geht zwar nicht so schnell, aber das legt wie ein neues Fundament in die Gesellschaft von unten. Das, ne, das ist noch gar nicht im Fokus, so in der Presse und in der Öffentlichkeit, aber das ist wie so ein Pilzgeflecht, was sich langsam ausbreitet. Und irgendwann wird es irgendwo dann auch für die Presse interessant werden, ab einer bestimmten Größe. Und dann hoffe ich, dass das Mainstream wird, dass wir das auch wirklich in der Öffentlichkeit sehen, wie sich Menschen ehrlich mitteilen. Das muss in die Öffentlichkeit, bis in die Politik rein muss das.
Was mich jetzt gewundert hast, dass du jetzt nicht unterschieden hast zwischen verschiedenen Arten von Traumata, weil da gibt es ja ganz unterschiedliche, wie die entstanden sind. Ist für alle das Mitteilen die Heilung?
Ja, weil natürlich gibt es in der äußeren Form unterschiedliche Formen wie Schocktrauma, Bindungstrauma, Entwicklungstrauma. Ne? Aber wenn man im Kern schaut, ist es immer nur eine einzige Ursache, auch bei Schocktrauma. Und letztlich geht es um Bindung. Ja? Und Trauma bedeutet immer Trennung. Das heißt, wenn ich in einem kompletten Austausch mit anderen Menschen kommen kann, ist alle Traumatisierung zu Ende. Und jeder, der jetzt so arbeitet, der wird auch früher oder später feststellen, wenn jemand ein Schocktrauma hat, wird der sehen, dass das nur eine Rekapitulation von etwas viel älterem ist, ja, und das, wenn man jemand hat mit Schocktrauma, kann man sehen, dass darunter immer irgendwann eben das Entwicklungstrauma ist und dass das Schocktrauma, was dann später vielleicht als Erwachsener entsteht, dass das letztlich doch wieder nur sich darauf zurückführen lässt. Ja. Also man kann sagen, Trauma ist eine Verzerrung im autonomen Nervensystem, die Stress im Körper produziert, der nichts mehr mit der Umgebung zu tun hat. Also Stress bedeutet ja, hat ja was mit Gefahr zu tun und so weiter. Und das heißt, es ist im Prinzip was rein körperliches. Und wenn ich mich aber komplett austauschen kann, dann sorgt das dafür, dass der Körper in die Regulation kommt. Deswegen ist es für alle die Lösung. Und auch, das ist auch für Nicht-Traumatisierte die Lösung. Das ist was alle Säugetiere brauchen. Und wir Menschen im Wesentlichen auch. Auch nicht-traumatisierte Menschen brauchen diesen kompletten Austausch. Und der Unterschied ist einfach, dass ein traumatisierter Mensch das nicht mehr machen kann. Ja. Deswegen ist das für uns alle die Lösung. Und jeder, der das macht, mal erfahren hat, der wird dann feststellen, dass das ganze Inferno zur Ruhe kommt. Und dass dann einfach wie so ein ruhiges Wohlgefühl entsteht, was in der Gesellschaft immer weniger Menschen kennen. Ja, wir kennen ja fast nur noch Stress und Angst und Wut. Ja, Wut auch schon fast nicht mehr. Ja, man kann es eigentlich bald reduzieren nur noch in Stress, Angst und Abschaltung.
Und
Ja.
der Schöpfung.
Ja.
Okay, ja, unsere ursprüngliche Frage ist damit eigentlich schon beantwortet, nämlich man kann also immer so leben, also was wir als spirituell bezeichnet haben.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, man muss ja auch vielleicht mal schauen in den früheren Zeiten, was die Menschen da für Umstände hatten. Wenn man das jetzt mal vergleicht, dann ist trotz dieses ganzen Wahnsinns, ist es doch eigentlich immer noch, haben wir es immer noch relativ gut. Ja? Also wir haben gerade keinen Krieg, keine Hungersnot und so weiter. Also ich habe mir das auch mal überlegt. Ja, diese Hindernisse gibt es eigentlich immer. Diese schwierigen Umstände, auch jetzt eben diese in größerer Dimension. Aber letztlich gab es das ja schon immer. Und das kann kein Hindernis sein. Das kann keine Ausrede sein, sage ich mal. Ja, und davon sollte man sich auch nicht aufhalten lassen. Also ich zumindest lasse mich davon nicht aufhalten. Und ist halt die Frage, ne, wie sehr man mit diesen ganzen Umständen, mit diesem Leben und diesem Körper, Geistesleben überhaupt identifiziert ist. Aber es wär schade, wenn man sozusagen den Pfad verlässt und sagt, ja, die Umstände sind so schwierig oder das geht jetzt nicht oder. Also ich sehe kein Hindernis.
Okay. Dich stört es auch nicht, dass du momentan kaum Menschen so von Angesicht zu Angesicht begegnen kannst?
Doch, das stört mich. Aber wenn man zum Beispiel sagt, Spiritualität, ist der Weg in die Achtsamkeit, auch wenn das wiederum alles Quatsch ist, das so zu formulieren, und die Identifizierung zu lösen, dann hänge ich nicht mehr an Umständen. Also im Buddhismus ist das ja so schön erklärt, dass das Ego besteht aus dem Wunsch, wohin zu wollen, was jetzt nicht da ist, und was abhalten zu wollen, was da ist. Dieses Gezerre, das ist das, was das Ich und das Ego bildet. Und wenn ich aber damit aufhöre, egal wie schlimm die Umstände sind oder egal wie toll die Umstände sind, ja, dann ist das vielleicht eine erweiterte Form von Spiritualität jenseits von Übung, jenseits von Handlungen, im Sinne von Praktizieren von speziellen Sachen, ja, dann bin ich einfach wie ein Stück raus aus dem Ganzen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht.
Ja.
Ich erlebe das, ehrlich gesagt, ich erlebe das so. Ich falle immer wieder drauf rein, wo mein System mir sagt, das sind furchtbare Umstände, es muss anders sein. Oder ich will was, was jetzt nicht da ist.
Ja.
Das ist die Matrix, ja. Und gleichzeitig stimmt das aber auch, dass man Dinge ändern sollte und dass das furchtbar ist, dass wir jetzt nicht alle Menschen treffen können. Das stimmt auch, ne? Das ist einfach die relative Ebene.